What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. In unscripted conversations with investment professionals, you'll hear real stories about successes and lessons learned, informed by decades of experience. It's your look inside one of the world's most experienced active investment managers. Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, dem Direktor der Kunsthalle, ist tatsächlich etwas gelungen, was gar nicht so oft, ich könnte jetzt einfach schreien vor Lachen.
Oh, echt?
Weil du hast
so weit?
Du hast ein Bild mitgebracht, wo man denkt, was ist das? Und es ist aber schön und es ist so ein bisschen so, als würde ich sagen, so jetzt und jetzt heute machen wir uns mal von vorne bis hinten über diesen Podcast, über die Kunstwelt, über die Kunsthalle, über die Kunstdirektoren und über alles lustig. Ich weiß es nicht.
Oh ja.
Und es ist, ich bin gespannt, wie es heißt, was es ist. Ich versuche es zu beschreiben. Stellt euch vor, ein ganz normales, klassisches Porträt einer jungen Frau. Das könnte auch aus diesem, aus unserer Zeit sein. Es könnte auch von ganz früher sein. Hintergrund ist so bräunlich so und Vordergrund ist diese Frau, die trägt einen hochgeschlossenen, was ist es denn? Pulli? Irgend so ein Pulli?
So ein Rüschchen.
Mit Rüschchenkragen, so ein bisschen rot. Der nimmt einen großen Teil des Bildes ein. Dann kommt der Kopf dieser Frau, alles bisher in Ordnung, aber gleich geht's los. Der Kopf dieser Frau, die Haare streng nach hinten zusammengebunden hat, so eine sehr gescheitelte Frisur hat. Also man sieht richtig den Scheitel in der Mitte des Kopfes, alles so nach hinten abgebunden und irgendwie hinten wahrscheinlich mit Haarklammern zusammengehalten, kann man nicht sehen. Sie hat den Kopf so ganz leicht vom Betrachter aus nach rechts geneigt. So wie man so macht, so lacht doch mal ein bisschen und dann lacht sie so ein bisschen. Ganz verschmitzt. Und jetzt würde man denken, wenn jetzt drei Dinge nicht, dann würde man denken, das wäre niemals in der Kunsthalle und niemals hätte Alexander Klaas mitgebracht und niemals würden wir darüber sprechen. Aber was passiert jetzt? Diese Frau hat drei Dinge im Gesicht und ich versuche die zu beschreiben. Diese drei Dinge, ich kann an Seifenblasen denken. Ich denke an Quallen. Ich denke auch an einen durchsichtigen Mundschutz, denn vor dem Mund und vor der Nase hat sie so einen riesigen, also stellen Sie sich vor, wie man das manchmal so hat, wenn man so Bauarbeiter sieht, die so einen festen Mundschutz haben. Stellen Sie sich diesen Mundschutz ohne Bänder vor und durchsichtig aus Glas. So, den hat sie über Nase und Mund. Und dann hat sie über dem rechten Auge, das sieht dann eher so quallenartig aus. Man stelle sich vor, jemand hat so eine Qualle, aber eine ganz schöne, durchsichtige Qualle oder eine große, große Seifenblase auf dem Auge und das zieht sich dann weiter nach oben auf dem rechten Auge. Oben im Haar hängt auch so eine Seifenblase. Also so, und das sieht so halt so, also ich würde sagen, das sieht so herrlich bescheuert aus und sie sieht aber aus, als hätte sie damit gar kein Problem, als wüsste sie, dass sie mit dieser Art und Weise sich zu inszenieren oder inszeniert zu werden, die Menschen zum Lachen bringt. Es macht ihr Spaß. Und dieser Kontrast zwischen diesen völlig absurden Blasen oder quallenartigen Dingen und diesem extrem hochgeschlossenen Frau, jungen Frau, die sich porträtieren lässt wie Anno Dunnemals. Das ist das Besondere. Was einem macht, ist dieser Kontrast, dieser Widerspruch in diesem Bild an sich. Man könnte auch denken, oh Gott, war das die letzte Generation? Hat die letzte Generation da irgendwas draufgeschmissen? Hat die das Bild verunstaltet? Es ist irgendwie ein verunstalteter Klassiker Und in dem Sinne ist er einfach bemerkenswert und auf der von nach oben und nicht offenen Glücksskala von 1 bis 10 bin ich da schon zwischen 8 und 9. Das ist irgendwie, es macht einem irgendwie gute Laune, auch weil es dieser Frau anscheinend nichts auszumachen scheint, dass sie diese Quallen und Dinge oder Dinge da im Gesicht hat. Also eines meiner Lieblingsbilder in diesem Jahr, kann ich jetzt schon mal sagen. Holle. So einfach gestrickt bin ich.
Großartig. Nee, in dem Fall muss
dass
ich sagen,
dass ihr sowas habt, dass ich hätte nicht.
Sowas haben wir.
Sowas habt ihr.
Frisch erworben. Aus dem Jahr 2022 erworben.
Ein aktuelles Bild.
Der Künstler ist Markus Schinwald, ein österreichischer Künstler, der zwischen, ich glaube, Wien und New York hin und her pendelt. Und das Bild ist von 2017, hat den Namen Phoebe, also die griechische Phoebe oder im Englischen Phoebe, also P-H-O-E-B-E.
Erzähl uns was über die griechische Phoebe.
Oh, jetzt hast du mich kalt.
Ist da was? Was ist das? Was ist die griechische Phoebe? Ist
ein griechischer Name auf alle Fälle. Gibt's eine mythische Phoebe, die irgendwas kann? Es gibt den Phoebus, der Knabe mit dem Sonnenwagen. Ob er noch eine Phoebe hinter sich herzieht? Oh Gott, da hast du mich jetzt mal. So weit ist mein Bildungsbürgertum
schon. Während du weitersprichst, checke ich das.
Jedenfalls, Markus Schinwald macht das ganz weitgehend so, dass er Ölgemälde kauft aus dem 19. Jahrhundert. Das hier, würde ich sagen, ist ein Biedermeier-Porträt einer jungen Frau, die er dann bearbeitet. Das Bild ist 40 cm hoch und etwas über 30 cm breit und ist Öl auf Leinwand. Und er hat mit Öl auf Leinwand diese drei Elemente, die du fantastisch schön beschrieben hast, dazugefügt. Und damit passieren mehrere Dinge. Das eine ist, wir haben so eine gewisse Scheu, alte Werke irgendwie anzugreifen. Also wir Westler, die da ist ja in anderen Kulturen ist da vielleicht weniger Hemmung. Bei uns ist es so, das Ding ist abgeschlossen und damit was zu machen, ist eine ziemliche Schweinerei. Was er aber tut, ist, er macht sie tatsächlich, er verändert sie in einer Art und Weise, die irgendwo zwischen totalem Klabauter ist und großer Ehrerbietung, denn tatsächlich, das sind meistens halt Bilder, die irgendwie die Weltgeschichte ausgespuckt hat, weil niemand brauchte mehr dieses Porträt. Es landete vielleicht in einem Auktionshaus, wo es nicht mehr viel Geld machte, und dann erwarb es Markus Schinwald und bemalte es. Nicht übermalte, sondern bemalte es. Es sind immer Porträts von Menschen. Das hier ist, muss man sagen, ein sehr freundliches, ein sehr glückliches Bild. Oftmals zieht er ihnen so Masken über, die wie so Lederstücke sie am Reden hindert. Das sieht dann wie aus dem Schweigen der Lämmer. Er fügt dann immer irgendwelche Dinge dazu, die irgendwo so am Grenzbereich zwischen komisch und die Würde dieses Bildes untergrabend, aber eben dann wieder so einen eigenen Aspekt von Würde hineinbringt. Denn tatsächlich, wir verbinden ja mit Kunst und mit Museen Würde und Aura. Und was er hier macht, er kleckt da was drüber.
Aber das ist dann nicht bei euch, wer denn bei euch, ihr habt ja, was heißt ihr, also so Kunstsammelnde oder auch also Kunsthistoriker, kommt ihr nicht sofort so ein Störgefühl, das macht man nicht. Nee. Stell dir vor, das hätte er mit der Mona Lisa gemacht.
Die Arbeit war ausgestellt von Brigitte Kölle in der Ausstellung Atmen. Mhm. Man sieht da an den Luftblasen, ging es irgendwie um genau. Atem. Und sie hat dieses Bild und ich glaube noch zwei weitere, ich glaube, wir haben drei von ihm erworben, unglaublich geliebt. Und dann war klar, wir wollen so etwas erwerben. Auch weil das ein bisschen auch meiner Neigung zuspielt, dass wir gerne in der Altmeister-Sektion so eine Durchdringung schaffen. Und die Altmeister-Kuratorin Sandra Pesot, die macht das ziemlich knallig und auch lustig und spricht sich da eben mit Brigitte Kölle ab. Und jetzt haben wir schon mehrere Arbeiten von GegenwartskünstlerInnen, die in den Altmeistersektionen interessante und eben nicht nur lustige Interventionen machen, sondern da ist auch von Belinda de Breuker eine fantastische Arbeit, die haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, wo so eine verschleierte Frau, eine riesige Figur aus Wachs, mitten neben Rembrandt steht und man kann sie, das sieht sehr berührend aus. Das hier zaubert einem natürlich ein Lächeln aufs Gesicht und trotzdem ist natürlich so, das wirft auch viele Fragen auf, was ist hier los, wer war die Frau?
Ja.
Was passiert jetzt dadurch, dass diese Seifenblasen...
Weiß man was über die Frau? Ich habe nachgeguckt, Phoebe ist einfach in der griechischen Mythologie eine Titanin, die jetzt nicht näher beschrieben ist. So, aber ist es eine Phoebe gewesen? Weiß man, wie die Frau
vielleicht
heißt?
Es kann ja sein, dass auf der Rückseite Phoebe irgendjemand ist und er hat dann nur den Vornamen gelassen, damit sie vielleicht nicht identifizierbar ist. Also es ist ein Porträt einer jungen Frau aus dem 19. Jahrhundert, wie sie das Bürgertum in Auftrag gegeben hat.
Und pass auf, und ist das jetzt Kunst oder ist es die Karikatur von Kunst?
Absolute Kunst. Nein, es ist ja keine, du definierst mit vielleicht besser Karikatur, aber die Karikatur hat ja ein Ziel und eine Art Opfer, oder?
Also man macht sich lustig über, macht sich irgendwie, letztendlich ist es ja so ein bisschen so, dass er sich, benutzt er das nicht, um sich lustig zu machen, ein Stück weit, über einen anderen Künstler, der dieses Bild gemalt hat?
Nee, weil er keine, er desavouiert den ja nicht, den anderen Künstler. Er macht sich nicht lustig in so einem Sinn schlecht gemalt, denn das Bild ist gut gemalt und er versucht ja mit diesem Wunder, also das ist schon auch hohe Malkunst auf der Seite von Markus Schinwald, so eine Seifenblase gut zu malen mit den Lichtreflexen,
ist gut.
Dass die auch stimmig an der richtigen Stelle, und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er nicht viel Chancen, da was wegzuwischen. Der muss da
das ich wollte gerade sagen, du hast halt eine Chance da drauf, und es ist, glaube ich, ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, auf ein bereits vorhandenes Bild etwas Neues drauf zu malen.
Ja, ich glaube, mit dem richtigen Lösungsmittel kriegst du auch neue Farbe wieder runter. Müsste ich mal meine Frau
fragen. Aber geht dann nicht alte Farbe auch mit weg? Das meine ich.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Sag mal so, es ist besser, wenn du es gleich triffst, weil immer wenn du was wegnimmst, nimmst du möglicherweise auch alte Farbe weg, ja. Und das würdest du auch nicht wollen. Ich vermute mal, dass Markus Schinwald sich gerne mal mit uns über Technik unterhält. Künstler lieben im Übrigen, wenn Leute intelligente Fragen zur Technik stellen. Das sind nämlich die Sachen, über die man sich am liebsten unterhält. Gefragt zu werden, was hast du denn da gemeint? Das führt immer zu innerem Augenrollen bei den meisten Künstlern. Aber wie hast du das gemacht? Da merkt man sofort, dann strafft sich der Körper. Dann, ja, gar nicht so einfach. Ne? Und wenn dann jemand kennerisch sagt, ja, das ist wahrscheinlich da und da schwer geworden, dann bist du eigentlich schon dann...
Bist du schon dabei?
Bist du schon voll dabei, ja.
Sag mal, und du hast es jetzt... Warum hast du das jetzt... Ist das dir jetzt eingefallen, als es um das Thema Glück ging?
Ja, Seifenblasen. Das war ja wirklich ganz billig.
Das ist, aber die Frau sieht auch nicht unglücklich aus. Man fragt sich natürlich, wenn sie das jetzt sehen könnte, wäre sie glücklich, dass sie so... wäre sie unglücklich, dass sie so aus ihrer Sicht vielleicht verunstaltet ist? Oder wäre sie glücklich, dass ihr Bild tatsächlich ja zu einem Ruhm gekommen ist, zu dem es sonst nie gekommen wäre in seiner ursprünglichen Form?
Also hätte sie das begleiten können, hätte sie ja quasi, also würde sie nach ihrem Tode noch dabei gewesen sein, hätte sie wahrscheinlich erlebt, wie das Bild irgendwann abgehängt wurde, nachdem ihr Ehemann gestorben ist oder der Letzte, der mit ihr noch was anfangen konnte. Dann hätte sie mitleiden müssen, dass das Ding auf irgendeinem Dachboden vor sich hingegammelt ist. Dann hätte sie mitleiden müssen, dass es auf irgendeiner Auktion gelandet ist. Dann hätte sie mitleiden müssen, dass möglicherweise nicht viel dafür bezahlt wurde. Es ist ja offensichtlich nicht im Museum. Sie hätte wäre, also ich glaube, unendliches Glück wäre gewesen, wenn das Bild so begehrt gewesen wäre, dass nach ihrem Tod der verbleibende Mann, Bruder, sonst irgendwas, es dem Kunsthistorischen Museum vermacht hätte, und das Kunsthistorische Museum hätte gesagt, na klar, diese Phoebe wollen wir. Alles nicht passiert. Insofern spreche was dafür, dass wenn sie jetzt das aus weiter Entfernung beobachtet, dass sie das bestimmt gut findet, denn jetzt hängt sie in der Hamburger Kunsthalle, wenn auch mit drei lustigen Seifenblasen. Und letzte Woche bei dem Nachdenken über Glück war es halt so, das erste Gedanke war, na klar, dieses Gesicht von Kindern bei Seifenblasen, ehrlich gesagt auch meines. Neulich stand ich mit meinen Söhnen auf dem Balkon und die pusteten Seifenblasen und alle Leute, die vorbeikamen, waren glücklich. Also deswegen, so easy war das mit den Seifenblasen.
Sag mal, und jetzt ist ja interessant, wenn man sich diesen Blick anguckt, da könnte man jetzt auch, wenn jetzt 20, 30 Kunsthistoriker plötzlich sagen würden oder Experten oder Museumsdirektoren, oh, was für ein besonderer Blick, das ist ein... So, ich würde sagen, kann man sich
neue
das...
Neue Mona
Lisa. Ja, ernsthaft, das ist ja die Frage so, naja, ich habe ja keine Ahnung, aber... ja, das ist auch ein besonderer Blick. Und du hast mir letztes Mal erzählt, dass die Mona Lisa auch wegen ihres besonderen Blickes so. Aber wenn jetzt, könntet ihr uns alle nicht total reinigen, wenn ihr euch einig wärt, wenn ihr so eine Art Kunstexpertenkartell sagt, das ist das Neueste, das ist das, müsst ihr, guckt ihr das an. Und das, weil letztendlich, mir persönlich hat sich das Besondere der Mona Lisa nicht erschlossen. Und ich kenne den Namen nur, ich finde es nur toll, weil es mir so viele Leute gesagt haben, das ist das beste Bild. So.
Das war aber kein Kunsthistoriker-Kartell, sondern ein Schriftsteller-Kartell.
Ja, okay.
Das heißt also, ihr Ruhm hat nichts mit Kunsthistorikern zu tun, die, glaube ich, auch, also Leonardo da Vinci war im Beginn, also als der Ruhm begann, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, war da Vinci von den, also die Trias Raphael, Michelangelo, da Vinci. Da war klar, da Vinci war mit seinem Tod eine regionale Geschichte. Er war international, weil er in Frankreich war, aber das war dann irgendwann auch gegessen. Es strebte auf der Ruhm Raphaels. Raphael strahlt durch das 16., 17., 18., 19. Jahrhundert. Dann kommt zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einmal die Erkenntnis Michelangelo. Also sie waren alle immer bekannt, ist nicht so, dass sie, aber Raphael nimmt dann ab, weil dieser Klassizismus. Und der Da Vinci, das war immer der Joker. Das war die irre Gestalt mit den Skizzenbüchern, der teilweise als Erfinder oder Erfinder und auch Bilderfinder hochgeschätzt wurde, aber seine Malerei war irgendwie, erstens über all dem lastete ja, dass er das letzte Abendmahl mit so beschissener Technik, und nein, andersrum, er hat das so mit so experimenteller Technik gemacht, dass es irgendwann quasi weg war. Also was wir heute davon sehen, ist eine Ruine, die irgendjemand gerettet hat. Und dieser Ruf, dieses permanent experimentieren müssen, schlug sich natürlich auf seine Bilder. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts kommt eben parallel der Aufstieg der Mona Lisa als, oh Gott, ich müsste mich da auch tiefer einlesen, ein Literat, von dem es ausgeht, und dann macht das eine Explosion an Aufgriffen, und die wird zur Ikone des 19. Jahrhunderts und damit zum weltberühmtesten Porträt der Welt.
Ich würde sagen, wenn jetzt irgendein Literat, wenn der jetzt dieses Bild gesehen hätte und so, es ist dann auch teilweise nur die Frage, was andere Leute da rein interpretieren, klar, ne?
Ja, also die Hälfte des Wertes, die Hälfte des künstlerischen Wertes eines Bildes ist die sogenannte Rezeption, das was Menschen daraus machen, die sehen. Also wenn du deinen nächsten Weltbestseller schreibst über dieses Bild, wenn es neben irgendwie Krimi-Tauglichkeit auch noch eine irgendwie geartete, ganz besondere Würdigung, wenn also kein anderer Hauptdarsteller abends in das Museum reinschleicht, bloß um dieses Bild zu sehen, und dir gelingt eine Beschreibung dieses Bildes, die herzerwärmend ist, und das wird ein Weltbestseller, dann kennen das jedenfalls sehr viele Menschen, übersetzt in alle Sprachen der Welt, dann wollen die herkommen.
Aber es ist interessant, weißt du, weil das Interessante ist ja dann, dass sozusagen, wenn das so wäre, ja, im Fall Mona Lisa schien es ja so zu sein, dass dann sagen, ja, wessen Ruhm ist das jetzt eigentlich, ne? Wollen dann die Leute, nehmen wir mal an, schreibt ein Buch über jemanden, der sich nachts in die Kunsthalle schleicht und sich dann Bilder anguckt. Und dann dieses Buch verkauft sich millionenfach auf der ganzen Welt, und es geht ein Bild steht im Mittelpunkt, er will immer wieder dieses eine Bild sehen, so. So, dann damit wird auch dieses Bild berühmt, aber so, was ist jetzt was? Was ist Henne, was ist Ei? Ist eigentlich am Ende ist auch
ein
egal. Schöner
Beweis dafür, dass Kunst gebären kann, dass quasi da neben dem täglich normalen Leben ein Leben im kreativen Geist herrscht, das sehr stark ist. Das versuche ich ja meinen Kindern immer wieder klarzumachen, habe ich, glaube ich, ein paar Mal hier propagiert. Es gibt alles wirklich, was man sich vorstellen kann. Mhm. Also es ist, führt natürlich irgendwann zu Gott, weil Gott gibt so lange, man sich ihn vorstellen kann, hat man ja schon. Und so ist das eben mit diesen Dingen. Manche Figuren, die Tolstoi-Figuren, sind manchem präsenter als echte Figuren, die gelebt haben, weil sie sind zwar erfunden, aber sie sind wahrhaftig.
Pinocchio. Ganz einfach, also ja, ganz so Biene Maya.
Genau.
Gibt's alles nicht.
Streng genommen, die griechischen Götter natürlich. Ja. Die Personifikation die Abstraktion von Zuständen in Form von Menschen ist unglaublich einprägsam. Und die Welt ist nicht denkbar ohne das Panorama der olympischen Götter.
Aber da kann man sehen nochmal, das ist mir, natürlich ist es klar, wenn man drüber spricht, noch klarer, dass eben Kunst auch tatsächlich Wirklichkeit schafft. Ich wette, wenn man Menschen fragen würde, wann hat Winnetou gelebt, dann würden ganz viele sagen, dann und dann und dann. Was ja immer Quatsch wäre, wir hatten nie gelebt. Ja. Aber das Gefühl, dafür muss es doch ein Vorbild geben. Winnetou muss es doch mal gegeben haben. Und Old Shatterhand hat es bestimmt auch gegeben und so. Also das ist.
Es gab wahrscheinlich literarische Vorlagen, die der Karl May. Also Kunst kommt von Kunst daran, glaube ich, fest. Das heißt, Karl May muss irgendwas gelesen haben in die Richtung. Ja. Er war ja nicht da gewesen. Ja. Das heißt, aber er ist natürlich schon auch ein Genie gewesen. Karl May ist ja ein notorischer Lügner. Das habe ich ja auch erst, als ich die Biografie von ihm kennengelernt, stelle ich fest. Das war eigentlich ein Hochstapler. Mhm. Glücklicherweise hat er Literatur gefunden. Dann konnte er in aller Ruhe hochstapeln, konnte sich als Old Shatterhand verkaufen und als Karabenemsi. Das ist alles gar kein Problem, weil in der Literatur brauchst du Leute, die Fiktion aufrechterhalten können. Aber er muss irgendwo es hergehabt haben. Das heißt, es muss amerikanische Literatur gegeben haben, die aus dem Wilden Westen berichtet, die nach Europa ist, die seine Imagination angeklickt hat. Und es ist ja auch so, was wir über historische Figuren wissen, ist ja nur die Brechung, über was über sie berichtet wurde. Mhm. Also kein Mensch von uns kennt Napoleon. Es gibt über Napoleon so viel Literatur, aber sie stammt ja, also von ihm gibt es Briefe, das sind aber immer Dienstanweisungen. Das ist ja alles, der hat ja nie über sich selber geschrieben, der hat einfach Befehle rausgebellt. Und also so nah kommt man ihm, näher kommt man ihm nicht. Und das heißt, die Figur, die historisch stattgefunden haben, die Figur Napoleon, ist eigentlich eine Fiktion, weil wir kennen sie nur als die Brechung über die Berichte.
Caesar, Julius Caesar, denkst du so, man denkt ja, Julius Caesar und Winnetou, hat sie beide gegeben, hat sie beide nicht gegeben, das ist verwischt.
Ist auch fast schon egal, ne?
Und interessant ist, wie du sagst, Kunst gebärt Kunst, das ist natürlich hier offensichtlich, das heißt aber, aus Alltag gebärt keine Kunst? Oder
doch auch? Natürlich, da gibt es ja immer wieder, das ist die Frischluftzufuhr, hätte ich mal gesagt, denn natürlich wird es immer mit dem Leben abgeglichen. Aber warum schreibt Tolstoi in den 60er Jahren etwas über die 10er Jahre, weil es noch Folgen hatte für Russland? Also der Überfall durch die Franzosen hat das gesamte 19. Jahrhundert Russlands geprägt, also hat dieses Buch einen Wert gehabt. Aber gleichzeitig schreibt Fontane Effi Briest, das ist ganz klar absolut aus einem gegenwärtigen Problem geboren, nämlich die Frage, was der Wert der Frau ist und wie unabhängig darf eine Frau sein, was darf eine Frau entscheiden und was passiert, wenn eine Frau tatsächlich sich unabhängig entscheidet und es geht gegen die Entscheidung des ihr vormundigen Mannes. Also das war total aus dem Leben heraus. Ich glaube, für die Effi Briest gibt es auch wirklich ein Vorbild, wenn ich das...
Aber du hast natürlich recht, es spielt oftmals gar keine Rolle, weil die Personen oder die Figuren so wirklich sind, ne?
Wenn sie gut beschrieben sind. Mach die Übung und versuche, deine Biografie zu schreiben und du wirst feststellen, du schreibst nur Fiktion. Also ich habe noch nie versucht, meine Biografie zu schreiben, aber mich versuchen zu erinnern, was ich in meinen 20er Jahren getan oder gedacht habe, wenn ich alte Tagebucheinträge lese, was für eine peinliche Figur, will ich lieber nicht drüber schreiben. Also,
aber das ist übrigens auch interessant, das haben meine Frau und ich gerade neulich festgestellt, dass man sich früher immer so lustig machte über die eigenen Eltern, die sagten, ich weiß nicht mehr genau, wie das da war. Und dann kommst du heute und sagst mal, wie war das eigentlich nochmal? Wie war das mit den Kindern, wo man denkt, man hat sich jedes Detail. Ich würde das für die Geburt des ersten beider Kinder, bei den Geburten kann ich mich noch an alles, glaube ich, an jedes Detail erinnern, mehr oder weniger. Aber ab dann wird es ja total und es verschwimmt und es ist viel aus Erzählungen. Ne? Also man weiß ja von seiner eigenen Kindheit und Aufwachsen, das kennt man ja eigentlich nur von Fotos, die einem die Eltern gezeigt haben und erzählt haben. Und da bist du aber richtig hingefallen. Genau.
Und selbst bei der Geburt, wenn du das viermal erzählt hast, dann hat sich irgendwas eingeschlichen, was du gar nicht, also mal absichtsvoll, aber das läuft gut als Erzählung, dann können natürlich Sachen, dass sich da Details, dass du was vermischt und es erzählt sich so gut und dann wird das Fakt. Es hat ja niemand eine Kamera mitlaufen lassen, deswegen kannst du, und du wärst wahrscheinlich erschrocken, wie unpräzise deine Erinnerung ist, gäbe es diesen Film aus der Situation XY.
Wahrscheinlich ja, und deshalb ist es wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, wenn das ist jetzt sozusagen zeitlos, dieses Bild, dadurch, dass er es verändert hat?
Es ist, es hat mehrere Zeitebenen und dadurch wird es natürlich theoretisch zeitlos, denn es gibt natürlich sehr, es ist sehr erkennbar, so ein Biedermeier, Post-Biedermeier, also irgendwo um die 30er, 40er Jahre des 19. Jahrhunderts wird das Urbild gemalt worden sein und er hat das ja sehr kongenial um etwas ergänzt, was sichtlich nicht aus der Zeit ist, wobei natürlich das Vergnügen an Luft, an Seifenblasen ist alt, das gab es ja damals schon, das war ein Kinderspiel neben Radreifen, also insofern könnte es aus der Zeit stammen, aber es ist so absurd, dass es natürlich niemand so gemalt haben würde.
Was ja für mich interessant war, dass ich zwischendurch dachte, Moment, das kann ja auch sein, dass jemand nur versucht hat, diesen Eindruck des alten Bildes zu machen und darauf die Seifenblasen zu setzen. Also ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass es alles ein Bild ist, weißt du? Aber diese Idee natürlich, Sachen aufzukaufen, kommt ja da auch. Würdet ihr auch Sachen verkaufen, wenn jemand sagt, okay, wir haben es jetzt so lange hier eingelagert. Jetzt sagt jemand, verkauf mir das, ich mache da was Neues draus. Macht ihr sowas?
Also die Kunsthalle hat in den 20er Jahren noch Bilder verkauft und es ist immer so, dass es heute einen gewissen Phantomschmerz hat. Also wir machen nächstes Jahr eine Ausstellung über Anders Zorn, einen schwedischen Künstler. Und die Kunsthalle besaß mal von ihm ein Gemälde, hat sie in den 20er Jahren verkauft oder sogar ein bisschen 1918, ich weiß es gar nicht, nach dem Ersten Weltkrieg musste leider, die Konjunktur war so schlecht, da musste verkauft werden.
Okay.
Und das wurde nach Schweden verkauft und wir hatten es mal ausgeliehen hier in dem Jahr, in dem ich kam, hatten wir auch eine Jubiläumsausstellung, die sich mit der Geschichte der Kunsthalle beschäftigt hat und da war das Bild da. Übrigens, das war das Erste, was ich sah. Ich kam rein und sagte mir, ja, das war mal hier. Und ich so, wie, das war mal hier? Ja, es wurde verkauft. Und ich, wie bitte? Die Hamburger Kunsthalle hat mal was verkauft. Ja, in den 20er Jahren ging das noch. Was heißt, theoretisch ginge das sogar heute noch. Aber der Anders Zorn war halt etwas, was der Gustav Pauli auf die disponible Liste gesetzt hat und gesagt hat, ach, dann halt nicht.
Aber das heißt, heute verkauft ihr nichts
mehr? Nein.
Grundsätzlich nicht Grund, also
nee, es macht keinen Sinn. Die wertvollen Dinge willst du nicht verkaufen, weil die sind im Preis gestiegen und ja. Du willst sowas nicht zurückkaufen können. Die wertlosen Dinge willst du aber auch nicht verkaufen, weil sie sind wertlos. Und tatsächlich finde ich, Sammeln ist ja auch ein historischer Akt und du siehst ja immer, was wann gesammelt wird. Mir ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel auf den Schildchen immer steht, wann etwas erworben wurde und durch wen es erworben wurde. Das führt dazu, also in Bremen.
Durch wen dann? Durch den jeweiligen Direktor? Oder
ich denke jetzt eher so an Schenker und sowas. Okay. Nein, das kann man ja, also der Direktor kauft ja selten. Es sind ja die Kuratoren, die Vorschläge machen. Das ist halt, also der Direktor ist ja nur so eine Zeiteinheit, weil man sich es einfach denken kann. Es gibt ja immer 7 Kuratoren und einen Direktor, bevor man sagt, in der Zeit der Kuratoren, sagt man halt, es ist in der Ära Werner Hofmann entstanden. Ja. Tatsächlich hat es sein Kurator meistens gekauft. Aber der Grundgedanke ist, dass eine Sammlung ein historischer Fakt ist. Und das Sammeln sagt ja auch was über eine Zeit aus. Unser Makart-Saal sagt etwas aus, als die Kunsthalle gegründet wurde, gab es keinen Direktor, sondern eine Kunstkommission. Das waren durchaus kunstaffine Leute, aber keine Avantgardisten. Deswegen haben wir diese fantastische Salonmalereisammlung. Die haben nämlich nicht irgendwie Impressionismus gesammelt, das fanden die vollkommen daneben. Die haben internationalen Salon gesammelt und dann kam Lichtwag, der fand das natürlich gruselig und fing dann an, die so ein bisschen zu trainieren und hier ein bisschen Liebermann und da ein wenig Sleevogt und jetzt ein paar Franzosen. Aber für mich ist es wichtig, weil da sieht man, wie demokratisch Sammeln ist. Das kann natürlich so ein bisschen mittlerer Geschmack sein, wobei die Salonmalerei, die wir haben, ist allererste Liga. Das Problem ist, die Salonmalerei wird heute nicht mehr so ganz ernst genommen. Kommt aber auch wieder, muss man sagen. Der Makart-Saal ist ja schwerst begehrt. Mhm. Und es sagt vor allem etwas.
Taucht auch auf im Krimi übrigens, Makart.
Der Makart-Saal, zu Recht.
Taucht auch auf.
Hoffentlich kein Blut an den Wänden.
Nein, alles gut.
Also insofern ist das Sammeln ist ja auch ein historischer Akt, den ich nicht durch Verkaufen irgendwie verschleiern möchte.
Wieder was gelernt. Ich finde jetzt für die nächsten beiden Male müssen wir jetzt, ich finde Krimi ist jetzt gut. Ich glaube, das Thema Krimi ist gesetzt.
Krimi,
okay. Kriminell.
Da haben wir einiges.
Da habt ihr was. Was, ernsthaft?
Naja, es gibt bei uns schon einige Dinge, die Kriminelles wiedergeben.
Und vielleicht lese ich dann mal aus dieser Stelle einmal vor, lese ich die mal an. Die Hans Makart.
Gibt's schon, wann kommt das Buch heraus?
Das Buch kommt heraus, jetzt demnächst, kommt am 4. September heraus.
Ja, okay,
dann lese ich dir die Stelle mal vor und du wirst dich wiedererkennen, hoffentlich.
Oh Gott.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.